Erleben Sie den Hydrogen Dialogue Summit and Expo am 4. und 5. Dezember 2024 in Nürnberg. Und seien Sie dabei, wenn die nationale und internationale Wasserstoffbranche die Weichen für einen erfolgreichen Markthochlauf für den Energieträger der Zukunft stellt.
Unterstützt von starken bayerischen und internationalen Partnern bietet der Hydrogen Dialogue optimale Voraussetzungen für die erfolgreiche Vernetzung von Wirtschaft, Politik und Wissenschaft an einem der attraktivsten Industriestandorte Europas. Das Programm aus Summit und Expo bietet eine ideale Plattform, um mit Expertinnen und Experten der globalen Wasserstoffwertschöpfungskette in den Dialog zu treten und die neuesten Wasserstofftechnologien zu erleben. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket und nutzen Sie den Code HD24BAR. Noch einmal Code HD24BAR.
Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar, schon wieder ein Mittwoch und das bedeutet, es gibt eine neue Episode eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs und in der schönen Wasserstoffwelt ist auch wie immer natürlich vorhanden der Johannes. Hallo Johannes, guten Morgen an diesem herrlichen Samstagmorgen, an diesem verregneten Samstagmorgen.
Ja, guten Morgen. Es beginnt der Oktober oder nicht nur der Oktober, sondern der Herbst.
Ja.
Natürlich. Das Wetter lädt zum Podcasten ein und
genau.
Zum Podcast hören. Dann hoffen wir natürlich, dass ihr es euch auch gefällt, wenn ihr heute einschaltet. Und wir haben wieder ein Thema mitgebracht, das wir zusammen ein bisschen beleuchten werden.
Ja.
Nachdem wir ja vor kurzem über BMW gesprochen haben, haben wir uns gedacht, sprechen wir heute über Toyota, den anderen Platzhirsch in der Wasserstoffwelt.
Sozusagen. Den anderen Platzhirsch? Den wir ja auch in der letzten Woche in unserer Folge schon erwähnt haben, aufgrund dieser Zusammenarbeit, dieser Kooperation mit BMW, was den Wasserstoffantriebsstrang angeht. Aber Toyota ist natürlich ein japanischer Konzern und die haben wie immer ja nicht nur ein Eisen im Feuer, natürlich nicht, sondern die haben jetzt zusätzlich, Johannes, noch ein Eisen im Feuer, was im Endeffekt, vielleicht vereinfacht gesagt, übertrieben aussieht wie eine Batterie und letztendlich auch ein bisschen so funktioniert wie eine Batterie.
Ja, wobei mit Batterie meinst du jetzt so eine Zelle, die man im Supermarkt
Akku
bekommt.
Ja, genau.
Genau. Sowas quasi nur in übertrieben großem Format.
Und richtig.
Da wird kein Strom gespeichert, sondern Wasserstoff.
Und richtig.
Im Prinzip ist die Idee von Toyota, dass sie da solche Büchsen haben, die kann man sich wahrscheinlich im Supermarkt kaufen. Die sind voll mit Wasserstoff und dann tut man die ins Auto reinklemmen irgendwie. Und dann spart man sich das Tanken, sondern kann im Prinzip so durch den Austausch von diesen Kartuschen sein Auto wieder voll machen im Prinzip.
Genau. Genau, diese Kartuschen, wie die dann sozusagen halt zu den Endverbrauchern gelangen sollen, ist ganz witzig, was da so geschrieben wird in den Artikeln. Jetzt hast du schon gesagt, ja, man kann es vielleicht im Supermarkt sich holen. Und dann gibt's da auch schon jetzt dieses geflügelte Wort des Hydrogen Runs, eben halt eine Abweichung sozusagen halt von Milk Run. Wenn man sich das vorstellt, wie es in den USA eben halt früher war, sozusagen halt da, obwohl seinerzeit ja der Milchmann quasi mit so einem kleinen Wägelchen halt morgens durch das Wohngebiet gefahren ist quasi und eben halt die Flasche Milch dann hingeschmissen hat quasi. Man erinnert sich an diese schönen Szenen aus den Filmen, wo dann diese Flaschen immer schon kaputt sind, bevor sie an den Häusern ankommen. Und so ähnlich, ja, ist da jetzt quasi die Vision, oder ich weiß nicht, ob sie Vision ist, aber es ist eine ganz witzige Vorstellung, finde ich, dass quasi halt früh morgens sozusagen einer mit seinem Wägelchen durchs Wohngebiet fährt und dann die Wasserstoffkartuschen da verteilt, die Leute dann halt in ihre Autos reinstecken, wenn es dann losgeht. Zur Arbeit ist auf der einen Seite natürlich eine Hightech-Lösung irgendwie, ist aber auf der anderen Seite auch so eine archaische und stereotypische Vorstellung, finde ich ganz witzig eigentlich.
Ja, wobei man muss auch sagen, diese Idee mit dem quasi Wasserstoffmann, der dann die Kartuschen bringt, hängt auch damit zusammen, dass Toyota sich da mehr gedacht hat mit diesen Kartuschen, als sie nur in Autos zu platzieren. Da kamen dann auch die Beispiele auf, dass man das ja im Haus hernehmen kann. So, irgendwo wird jetzt ein, also auch in diesem Toyota-Ökosystem, wird eine Firma einen Ofen herstellen, der halt statt mit normalen Natural Gas mit Wasserstoff läuft, wo man dann auch seine Kartusche reintun kann und dann kann man da kochen. Also es gibt da so ein ganzes Ökosystem an Ideen, muss man schon fast sagen, um diese Kartuschen jetzt. Und dann macht es vielleicht auch Sinn, die nach Hause zu liefern, wenn man die sowieso braucht, zu Hause. Ein anderer Punkt war auch natürlich diese ganze Erdbebenthematik in Japan. Da gibt es ja viele Bestrebungen, das Energiesystem zu dezentralisieren, sodass die Haushalte auch im Fall von einem größeren Erdbeben, wenn dann wirklich irgendwelche Strommasten umfallen oder irgendwelche Kraftwerke abschalten müssen, dass die sich dann zumindest rudimentär selber versorgen können. Und da gab es ja schon vor Jahren diese Bestrebung mit den Wasserstoff-Brennstoffzellen, die man dann zu Hause hat, um eben auch in diesem Fall unabhängig zu sein.
Genau. Vielleicht zum Hintergrund dieser ganzen Idee mit den Kartuschen noch zumindest einige wenige Sätze. Die Idee ist nicht jetzt, sozusagen in den letzten Monaten, erst aus dem Boden gestampft worden. Nein, sondern es wurde im Jahr 2022 schon mal ein Prototyp vorgestellt von solchen Hydrogen Cartridges. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, Johannes, ob wir auch damals schon mal im Podcast dazu gesprochen haben. Es könnte tatsächlich sein. Jetzt haben wir mittlerweile schon so viele Folgen, wir wissen schon selber nicht mehr, was wir sozusagen gemacht haben und was nicht. Aber könnte tatsächlich sein, auch dass wir vor ungefähr 2 Jahren auch zu diesem Prototypen, der damals vorgestellt worden ist, mal eine Einschätzung im Podcast getroffen haben. Die damals, wenn man da sich die älteren Artikel jetzt noch anschaut, so alt sind sie jetzt auch nicht, aber wenn man sich diese älteren Artikel noch anschaut, die sind wie immer in den Shownotes auch verlinkt, diese Kartuschen haben damals schon noch nicht so schön und sexy ausgesehen, wie sie es jetzt tun. Was mich jetzt nur gewundert hat, vielleicht hast du da mehr Informationen, Johannes, zu dem neuen Modell, so richtig Leistungsdaten hat man nicht gefunden oder habe ich zumindest nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob du was gefunden hast.
Ja. Da schweigen die sich sehr schön aus. Es werden die allen schönen Anwendungen dargestellt, die man da machen kann. Aber wie das wirklich funktionieren soll, das ist komplett offen. Also es gibt ein paar Bilder, wo man die Größe so ein bisschen abschätzen kann. Also da gibt es ein Bild, wo da jemand das als Rucksack trägt, so eine Kartusche. Dann ein anderes Bild, wo man die Hände sieht, wie die diese Kartusche rausnehmen aus seinem Rack. Da habe ich mal abgeschätzt, wenn das wirklich so eine Größe hat von irgendwie 30 Zentimetern im Durchmesser und 60 Zentimeter Höhe, da kommt man gerade auf 40 Liter Volumen und da ist ja noch gar kein quasi Außenverkleidung und so weiter mit drin.
Ja, genau. Ja.
Das sind natürlich nicht allzu viel Kilogramm Wasserstoff. Also immerhin, jetzt wenn man diese 40 Liter nimmt, dann ist man dabei 1,5 Litern an Wasserstoff, was natürlich, also im Auto dann für die 100, 120 Kilometer ja leicht reicht, vielleicht sogar 150. Das ist natürlich was, aber ist jetzt auch nicht so, dass du dann sagst, da ersparst du dir den normalen Wasserstofftank. Oder du hast halt wirklich mehrere von diesen Slots im Auto und schiebst dann da 3, 4 solche Dinge rein. Die andere Sache, die halt da auch genannt wird, ist, dass die so leicht sein sollen, dass sie mit einer Hand handelbar sind. Und vor allem, wenn man sich natürlich auch denkt, das ist jetzt so ein Auto, da sind die quer drin, man trägt die immer längs, das heißt, man muss die irgendwie hochheben, auf 1 Meter Höhe dann um 90 Grad drehen, dass man die da reinschieben kann. Da dürfen die gar nicht so schwer sein, weil sonst braucht man da wieder irgendwie eine Maschine. Und das ist halt die große Frage, aus was bestehen diese Tanks, dass die wirklich so leicht sind und gleichzeitig so stabil sind, dass sie davon quasi jedem Privatmann gehandelt werden dürfen. Weil das ist ja das nächste große Problem, wenn man dich die aus dem Auto zieht und die jetzt zu schwer sind, dann ist nur eine Frage der Zeit, bis sie da einfach runterfallen.
Ja, die fallen da wahrscheinlich, ja, genau. Ich denke, da muss man wahrscheinlich wirklich damit rechnen, wahrscheinlich, dass die jeden Tag dreimal runterfallen. Wahrscheinlich, dann fallen die noch einmal von diesem Wägelchen runter, wo die geliefert werden quasi, und während ihr die abends wieder abholt, dann schmeißt ihr die in irgendeine Ecke quasi wahrscheinlich. Das heißt, die müssen schon viel mitmachen, ja, auf jeden Fall.
Ja, und dann ist irgendwie von meinem Gefühl widerspricht sich das natürlich mit Lightweight. Das muss ja eigentlich wirklich stabil und robust ausgelegt sein.
Ja.
Das
dieser Prototyp da von 2022, der hatte angeblich ein Gewicht von 5 Kilogramm, was jetzt aus meiner Sicht schon durchaus jetzt handelbar wäre.
Ja.
Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, war damals der Druck aber auch limitiert auf 200 Bar.
Mhm.
Und das ist natürlich dann, was die Reichweite angeht, wieder natürlich ein Nachteil.
Ja.
Von daher hätte ich schon jetzt geschätzt wahrscheinlich, dass dieses neue Modell sehr wahrscheinlich 700 Bar eben als Speicherdruck halt haben wird.
Mhm.
Und dann, ja gut, das Material ist aus meiner Sicht relativ klar. Es wird halt sozusagen halt CFK sein, quasi mit einem Innenliner, eben halt Typ 4 Tank und halt irgendwelchen Schutzschichten halt noch außenrum. Was da halt möglicherweise zum Tragen kommen könnte, ist, was ich das ein oder andere Mal jetzt schon gesehen habe, jetzt bei anderen Konzepten, aber das ist wirklich jetzt eine Vermutung, aber es würde sich aus meiner Sicht halt anbieten, dass man auf die Oberfläche so ein Indikatorlack sozusagen aufbringt, auch der eben sich verfärbt, eben halt sobald die Flasche eben einen Stoß abbekommen hat, der zu stark ist quasi, und dann ist eben halt dieser Lack dann an dieser Stelle verfärbt und man weiß genau, ja, sollte ich lieber nicht mehr benutzen. Sowas könnte natürlich möglicherweise ein Gedanke sein, aber ich glaube, da haben wir jetzt mal nicht im Podcast drüber gesprochen, sondern so mal drüber gesprochen, Johannes, vor kurzem. Wenn man so einen Vergleich heranzieht, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholter Vergleich, aber wenn man so einen Vergleich mal heranzieht mit den E-Scootern, wie sie in den Städten immer rumstehen, die zum Teil, ich glaube, das war eine Info, die du mal hattest, die zum Teil nur eine Lebensdauer von 6 Wochen oder so haben, dann wird das natürlich auch ein teures Geschäft. Das muss man natürlich auch sagen.
Ja, ja. Dann ist halt wirklich die Frage, wie viel Reichweite hat man da? Weil wenn man wirklich nur mit irgendwie einem Kilo Wasserstoff für so eine große Kartusche auskommt, dann ist es vielleicht ganz nett, wenn ich jetzt irgendwie meinen Ofen betreibe im Haus, aber wenn ich das im Auto reintue und dann irgendwie wirklich jeden Tag oder jeden zweiten Tag diese Kartusche austauschen will und dann auf wirklich quasi ständig diese Reichweitenangst mit mir mitführe, da ist halt wirklich die Frage, wie praxisnah ist es? Oder hat der Toyota wirklich irgendwie eine ganz tolle neue Speichertechnologie entwickelt, wo man dann doch irgendwie...
Also das war ich jetzt mal zu bezweifeln. Die Idee ist ja wahrscheinlich,
ich
glaub, wirklich...
Ich glaube, die hätten es anders beworben dann.
Ja, genau. Die Idee ist wahrscheinlich wirklich, dass diese Dinger halt sozusagen übertrieben gesagt an jeder Ecke rumstehen quasi und du dir einfach da ein neues nehmen kannst, wenn du gerade halt Lust hast. Oh. Und das ist wahrscheinlich jetzt in Japan auch gar nicht so weit hergeholt mit der Automaten... Mit dieser Automatenwelt oder Automatenkultur sozusagen, die es in Japan gibt. Die sind ja gewohnt, dass sie halt jeden Tag wahrscheinlich an 15 verschiedenen Automaten sich irgendwas rauslassen oder irgendwas kaufen. Und da ist das wahrscheinlich jetzt weniger ein Problem. Ist wahrscheinlich in Europa schwieriger wahrscheinlich denkbar, aber auch da jetzt wahrscheinlich möglich.
Ja.
Und ich meine, vielleicht kann man es wirklich dann halt so modular auch gestalten. Auch dass, wenn man sozusagen jetzt nur halt in die Arbeit fährt oder nur zum Supermarkt, ja gut, dann steckt man halt nur eine von den Kartuschen in sein Auto rein, und wenn man dann wirklich mal eine Dienstreise unternimmt oder wenn man in den Urlaub fährt oder sowas, dann steckt man halt 4 Stück rein, wenn man halt vielleicht 4 so Steckplätze hat quasi und sozusagen im täglichen Betrieb ist dann halt nur eine belegt oder nur 2, und wenn 2 weitere stecken, sind dann halt alle 4 belegt.
Ja, also das muss man halt wieder vorsehen, und dann hat man da irgendwo diese Löcher quasi im Auto drin. Das ist natürlich dann designtechnisch eine Herausforderung.
Für die Designer
von den Autos.
Ja.
Aber es gab ja auch mal so ein paar Ideen mit Batterieautos, wo im Prinzip ein ähnliches Muster verfolgt wurde mit Batterien, die man dann quasi raus und reinschieben konnte, und dann hat man im Prinzip seine normale Reichweite von, ich glaube, 150 Kilometer bei dem Auto gehabt. Und dann waren da nochmal so 5, ja, im Prinzip Module drin, die, ich glaube, die waren sogar nur einmal aufladbar oder so. Und da konnte man halt dann die lange Strecke noch abdecken und musste ihn halt austauschen. Das ist auch was, das da irgendwie in den Artikeln anklingt. Ich weiß nicht, ob das Toyota sich wirklich überlegt hatte, dass man damit die Reichweitenangst von Elektroautos adressieren könnte, quasi als Range Extender. Die Frage ist halt wirklich, ob das am Ende Sinn macht, also von der Speicher. Also wenn man da jetzt wirklich nur 1 oder 2 Kilogramm an Wasserstoff hat, dann könnte es von der schon Sinn machen. Da hat man dann irgendwie 100, 200 Kilometer zusätzliche Reichweite. Aber man muss halt natürlich ein ganzes Brennstoffzellensystem da nochmal einbauen, das dann die Batterie lädt. Und da ist halt die Frage wieder, wie viel Platz hat man am Ende in dem Fahrzeug, wenn man da diese zwei großen oder mittelgroßen Tanks braucht und dann das Brennstoffzellensystem. Aber wäre natürlich auch eine Möglichkeit, wo man sagen kann, man kann das Elektroauto nutzen und wenn man dann weitere Strecken fährt, dann hat man da diese zwei Kartuschen, die man irgendwie an den Autobahnraststätten dann austauschen kann, zum Beispiel.
So wäre eine Idee, wirklich das mehr sozusagen als Range Extender eben halt zu nutzen, quasi wirklich zu sagen, ja, so jetzt meine Strecke in die Arbeit, die fahre ich aus der Batterie raus, da stecke ich nach wie vor bei mir zu Hause an. Und wenn ich mal keine Möglichkeit habe, eben anzustecken, oder wenn ich wirklich mal eine weitere Strecke fahren möchte, ja, dann stecke ich mir eben solche Wasserstoffkartuschen rein. Und da ist das ein Platzproblem ist, ja, natürlich im Auto ist es immer ein Platzproblem, hätte ich jetzt mal gesagt. Es gibt wahrscheinlich kein Fahrzeug, wo man sagt, ja, mit dem hat man kein Platzproblem. Aber man muss auf der anderen Seite wahrscheinlich auch sagen, ja, man findet da schon immer Lösungen. Und es ist ja auch so jetzt, dass zum Beispiel so ein Hybridantrieb, der findet ja auch Platz dann in so einem kleinen Toyota.
Ja,
das zum Beispiel stimmt. In dem Yaris oder irgendwie sowas. Und dann wird man jetzt das wahrscheinlich schon auch irgendwie unterkriegen. Also natürlich ist alles eng quasi und natürlich gibt es nirgends Platz und so weiter. Aber ich denke, das wird immer schon unterkriegen, ja.
Das Gute ist natürlich bei so einem Range Extender, dass ich da nicht auf irgendwie 80 Kilowatt an Brennstoffzellenleistung gehen muss.
Ja.
Sondern kann ich dann alles kleiner machen und sage, ich
genau, lade die tuckert einfach vor sich in die Brennstoffzelle. Genau, und lädt einfach. Ja. Ja, das ist schon ein spannendes Konzept auf jeden Fall. Die Hürden sind natürlich schon, wie du es schon erwähnt hast, die Hürde ergibt sich natürlich auch deshalb auch, dass wir nicht nur in der Fahrzeugwelt dann unterwegs sind. Mit ihren Regeln und Richtlinien und Normen und Wegen, wie man so ein System da einbauen darf und betreiben darf, wie das betankt wird. Sondern man sich sozusagen halt zusätzlich ja noch diese zweite Regelwelt in sozusagen in der stationären Anwendung oder sogar im Endeffekt der privaten Anwendung ja einhandelt. Und wenn jetzt, wie du es ja auch schon erwähnt hast, wenn privat jemand mit solchen Produkten umgeht, dann ist natürlich die Anforderung, was Sicherheit angeht, und was die Erfüllung halt von irgendwelchen Regelwerken angeht, ja noch viel höher.
Ja.
Weil man ja dann überhaupt nicht weiß, was damit passiert mit den Produkten. Und ja, da ist es ja wirklich so. Ich meine, man muss dann ja leider, wie es manchmal so despektierlich heißt, vom dümmsten anzunehmenden User ja ausgehen.
Ja.
Und dann wird halt jemand auf die Idee kommen, mal halt mit dem Bohrer da ein Loch reinzubohren, halt mal schauen möchte, was da drin ist und so weiter. Und das sind alles so Sachen, die man da einfach berücksichtigen muss. Von daher von der Zulassungsseite, speziell auch in Japan, wo ja lieber mal noch eine Schippe draufgelegt wird, was sowas angeht. Alles andere als leicht, könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Und insofern ist da wahrscheinlich auch das Richtige tatsächlich, dass Toyota sich das auf die Fahne schreibt und nicht halt irgendein Startup, die da wahrscheinlich in Japan kein Land sehen würden. Quasi, wenn man da jetzt bei irgendeiner Behörde anruft und sagt, so, ich habe eine tolle Idee, wie kann ich das denn zulassen? Da wird man wahrscheinlich nicht viel Feedback bekommen. Aber wenn Toyota in diese Richtung geht, dann hat es natürlich ein anderes Gewicht, könnte ich mir denken.
Ja, das stimmt. Also man wird halt jetzt wirklich sehen, ist es eher wieder so ein Marketing-Ding und zu sagen, es ist möglich und wir könnten uns das alles überlegen und vorstellen und so weiter. Oder wird es wirklich in die Realität übersetzt werden? Das ist wirklich die spannende Frage. Mit diesem ganzen Ökosystem drumherum, da kann ich mir schon vorstellen, dass da in Japan bisschen Drive dahinter ist. Gerade auch aus dem Hintergrund, dass da ja noch in vielen Häusern so Ölbrenner für die Heizung benutzt werden. Also wirklich, wo die im Prinzip dann wirklich mit dem Ölkännchen im Wohnzimmer den Heizer auffüllen. Da ist natürlich schon ein Fortschritt, wenn du sagst, du hast da so eine Kartusche, die dann ordentlich verbunden ist und du verbrennst da den Wasserstoff. Auch wenn dann natürlich der nächste Punkt ist, dass man irgendeine Überwachung braucht, um da wirklich sicher zu gehen, dass das natürlich nicht liegt und sich im Wohnzimmer quasi der Wasserstoff ausbreitet. Also lauter so Sachen, die da kommen schon noch mal ein paar Sachen dann hinterher, die auch noch mal adressiert werden müssen. Und das sind halt wirklich so, wo ich mir einerseits denke, ja, also Japan ist da bestimmt vielleicht auch in einer guten Lage, um sowas zu adaptieren, aufgrund der existierenden Erfahrung, wie sie halt bisher die Brennstoffe nutzen und so weiter.
Ja.
Auf der anderen Seite, ja, es wird nicht einfach.
Das kann man bestimmt nicht sagen. Einfach. Aber für so neue Ideen ist es eigentlich nie einfach, gell? Das ist immer.
Ja.
Das ist schon fast die Definition eben halt von neuer Idee, auch dass es nicht einfach wird.
Ja, ja.
Aber das ist genau das, da muss man immer auch abwägen. Und ich hoffe, dass auch die Behörden in Japan und dann halt irgendwann auch hier in Europa entsprechend dann halt auch in der Lage sind, solche Dinge halt zu verarbeiten, sozusagen, und dann halt auch sozusagen zuzulassen und freizugeben im Endeffekt.
Ja.
Und man nicht sozusagen halt wieder mal halt an sich selbst scheitert. Und da hat man halt in Europa das Risiko, und soweit ich das beurteilen kann, hat man das in Japan halt noch viel mehr.
Ja.
Also das wäre wirklich schade, wenn solche innovativen Ideen und Konzepte eben dann halt an irgendwelchen halt blödsinniger Bürokratie scheitern. Aber dazu gibt es aktuell jetzt auch noch keinen Anhaltspunkt, dass es so wäre.
Ja. Also da wird man sehen, wie sich das jetzt in den nächsten Jahren entwickelt. Ob dann wirklich mal so ein Auto auf den Markt kommt oder eben die ganzen Öfen und Herde.
Ja, genau.
Und ich glaube, das wäre so ein Startpunkt, dass sich so ein Ökosystem entwickelt. Aber es wird natürlich auch nicht da irgendwie alle möglichen Verkaufsautomaten für diese Wasserstoffkartuschen aufgestellt werden, wenn es keine Anwendung gibt.
Vielleicht das Letzte noch. Wir haben durchaus ja auch in Deutschland sogar Unternehmen, die in diese Richtung aktiv sind und die ähnliche Produkte auf den Markt bringen wollen. Insofern ist das nicht nur eine Geschichte, die in Japan jetzt irgendwie sozusagen halt in ist und en vogue ist, sondern wir haben durchaus auch hier in Europa, in Deutschland Unternehmen, die sich mit sowas beschäftigen. Insofern drücken wir da die Daumen sozusagen, dass wir aus Europa raus da auch ein Wörtchen mitsprechen können und da auch am Ball bleiben können. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, wenn man natürlich halt so einen starken und großen Partner wie Toyota eben da dann noch im Hintergrund hat, eben jemand, der vor Kraft kaum laufen kann zurzeit wie Toyota, das ist natürlich auch, das tut natürlich so eine Technologie auch wahrscheinlich gut, einfach wenn man so einen hat, der das einfach supportet.
Ja, genau. Wir bleiben natürlich an dem Thema irgendwie dran und schauen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Und werden natürlich dann Updates geben, wenn wir mal wieder was davon hören.
Genau.
Ich denke, im Moment, sehr schnell wird sich das nicht entwickeln. Das ist jetzt wirklich so ein Prototypen-Showcase, quasi innovative Ideen und Technologie. Aber ich denke, Toyota wird auf jeden Fall irgendwann mal wieder was veröffentlichen.
Ja, bestimmt. Genau. Ansonsten, die Sachen, die schon veröffentlicht sind, wie immer, schaut in unsere Shownotes, scrollt in eurem Podcast-Player nach unten und ihr findet die Informationen, die wir heute in der Folge dargestellt haben, nochmal schön leserlich gelistet und aufbereitet. Da könnt ihr euch noch weiter informieren, euch weiter in Details einlesen. Ihr könnt wie immer mit uns in Kontakt treten, es würde uns freuen. In letzter Zeit werden die Mails wieder mehr, was uns sehr freut. Wir kommen leider nicht immer dazu, sofort zu antworten, es tut mir leid. Aber wir freuen uns immer natürlich, wenn es eine Feedback-Mail gibt. Die E-Mail-Adresse für euer Feedback ist ja kontakt@hydrogenbar.de. Oder ihr wisst es, wir sagen es in jeder Folge. Es gibt auch auf unserer Webseite, wenn ihr auf die heutige Folge klickt oder auf irgendeine vergangene Folge, und nach unten scrollt, da gibt es immer ein Kontaktformular, das ihr nutzen könnt, das ihr ausfüllen könnt, um mit uns in Kontakt zu treten. Ja.
Genau. Wir freuen uns und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.